genau das, was das Baby braucht, um aufzuwachsen, um gesund zu sein. Es ist ein Allheilmittel. Man kann Muttermilch für so viel verschiedene Sachen einsetzen. Das ist unglaublich.
Ja, und damit hallo zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Heute, da geht es ums Thema Milch, aber nicht um die Milch aus dem Supermarkt, sondern um Muttermilch. Ich trinke einen Schluck. Das ist jetzt nicht Muttermilch, aber würde das dich total schocken, wenn ich jetzt hier ein Glas Muttermilch trinken würde?
Mich würde das nicht schocken, nein. Es gibt ja tatsächlich sogar ein Café, die das schon anbieten, ne?
Ach, ist das so? Tatsächlich? Muttermilch-Café?
Ja, oder? Tatsächlich. Ein Muttermilch-Café, wo du dein Latte Macchiato aus Muttermilch bekommst.
Okay. Und das kann ich auch machen. Ist genauso gut für mich als Erwachsener wie fürs Baby, oder?
Es ist für dich auf jeden Fall nicht schädlich. Es bringt dem Baby natürlich sehr viel mehr. Und in dem Sinne, wenn du es trinkst statt deinem Baby, würdest du ihm ja was wegnehmen.
Finde ich aber verrückt, dass es da jetzt so ein Café gibt.
Es ist mehr so Marketing, denke ich mal, um das in die Öffentlichkeit zu bringen, dass Muttermilch eigentlich ganz was Normales ist und ein super, super wertvoller Grundnahrungsstoff eigentlich ist.
Ja, genau darüber wollen wir sprechen in dieser Folge. Komm, ich stelle dich erstmal vor, die Hebamme Silvia Tiet von kinderheldin.de zur Erklärung. Ihr sitzt in Berlin, ich sitze in Bielefeld, stehe im Wickelzimmer von meiner Tochter. Du, wie ich im Hintergrund sehe, Wohnzimmer?
Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, genau.
Silvia, ich muss grundsätzlich sagen, wir haben uns aufs Du geeinigt, das war für uns beide okay, ne?
Ja.
Ich muss ja sagen, das Wort Muttermilch finde ich schon fast zu langweilig für das Produkt, weil bei all dem, was ich bis jetzt so gehört habe, würde Zaubertrank vielleicht sogar viel besser passen, oder? Weil es noch viel mehr kann, als einfach nur den Hunger des Kindes zu stillen, oder?
Ja, Superfood wäre auf jeden Fall auch ein gutes Wort dafür, denn in Muttermilch ist eben, es ist natürlich ähnlich wie die Kuhmilch, aber für den Menschen genau das, was das Baby braucht, um aufzuwachsen, um gesund zu sein. Es ist ein Allheilmittel. Man kann Muttermilch für so viel verschiedene Sachen einsetzen. Das ist unglaublich.
Ich habe ja selbst eine Tochter. Was hat meine Hebamme gesagt? Irgendwie Pickelchen, wenn die Nase verstopft ist. Hast du noch Beispiele?
Augenentzündungen, okay. Hautprobleme, Hautekzeme, Pickelchen, wie du schon sagtest, kleine Wunden, wunde Brustwarzen. Es gibt Frauen, die machen tatsächlich Butter draus, Kosmetik. Wenn sie jetzt ganz, ganz viel Milch haben, haben was übrig und sagen, also bevor ich wegschmeiße, lasse ich mir was einfallen. Da ist ganz viel möglich, was man machen kann. Und in dem Sinne, Cremes faktisch zu produzieren aus Kolostrum, gibt es auf dem Markt, ist schwer zu erhalten, weil es eben nicht viel davon gibt. Und wäre zum Beispiel für die Wundpflege sehr, sehr gut, für selbst wenn die Frau einen Darmschnitt, einen Kaiserschnitt hat, braucht ein Pflegeprodukt mit vielen Immunglobulinen, mit vielen gesunden neuen Zellen, dann ist natürlich Muttermilch genau das Richtige.
Du hast jetzt gerade Kolostrum gesagt. Erklär uns kurz die unterschiedlichen Formen von Muttermilch, damit wir alle wissen, um was es geht.
Ganz früher hat man Biestmilch immer dazu gesagt. Das ist an und für sich die Milch, die man schon ab der 24. Schwangerschaftswoche bilden kann. Praktisch, falls man ein Frühchen bekommt, dass das wirklich sofort und wirklich hochkalorisch, hochkonzentriert ernährt wird. In dem Kolostrum ist auf wenigen Millilitern ganz, ganz viel reingepackt. Von den Eiweißen und Vitaminen, den Mineralstoffen, den ganzen Immunabwehrkörpern, alles, was das Kind braucht. Also wenn man sich eine Liste davon mal ausdruckt, die würde, glaube ich, doch etliche Meter lang sein.
Ja, nenn noch ein paar Beispiele. Warum ist die so gesund? Was ist denn drin?
Es ist in dem Sinne, dass es jetzt, was auch jetzt gerade im Moment in Corona-Zeiten so heiß diskutiert sind, es sind gewisse Antikörper drin. Das ist jetzt aber nicht so, dass ein Kind vor Erkältung geschützt ist, sondern dass ein Kind gegen die schweren Erkrankungen geschützt ist, die die Mutter entweder durchgemacht hat oder gegen die sie geimpft wurde. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Es ist, immer super wichtig ist, es ist ein hoch bioverfügbares Eisen enthalten. Und die ganzen Eiweiße, also keine Zelle kann entstehen, ohne dass Eiweiß zugefügt wird. Das ist der Grundbaustein überhaupt, um zu wachsen und zu gedeihen. Die wichtigen Vitamine, ganz besonders das B12, das B6, was auch wichtig ist für die neurologische Entwicklung, also sprich, dass das Kind die Hirnentwicklung vernünftig stattfindet. Das sind das zum Beispiel diese Grundvoraussetzungen. Was haben wir da noch? Also wie gesagt, die Liste ist unglaublich lang. Die Muttermilch ist auch noch nicht en Detail wirklich super gut erforscht. Recht gut, aber da ist noch, denke ich, ganz viel Kapazität nach oben. Was für viele Mütter natürlich wichtig ist, die Muttermilch ist immer so darauf zugeschnitten, zu dem, was, wo das Kind gerade in der Entwicklung steht. Also sprich, die Muttermilch ist nicht von Anfang bis Ende immer gleich. Und ich denke mal, das meintest du auch mit den Milchphasen. Man hat ja zu Anfang, wie gesagt, das Kolostrum, wo das alles so ganz doll hochkonzentriert ist. Denn die Kinder haben in den ersten 3 bis 5 Tagen im Magen ein Fassungsvermögen von ungefähr einem Fingerhut. Und erst mit dem Milcheinschuss ändert sich auch die Fähigkeit des Magens, mehr Muttermilch aufzunehmen. Das heißt aber, dass eben in diesen ersten Tagen in diese 5 Milliliter oder 10 Milliliter ganz viel an hochkonzentrierten Nährstoffen drinne sein muss. Na? Und das hat jede Frau. Ob sie stillen kann oder möchte, das spielt dabei kaum eine Rolle. Wenn sie, wie gesagt, wenn man soweit gesund ist, hat das jede Frau. Und erst danach bildet sich die Milch um über die reife Frauenmilch, bis man dann dahin kommt, wo das Kind irgendwann vielleicht mit 1 Jahr steht. Die wird deswegen auch nicht unbedingt dünner. Die sieht zwar mal so ein bisschen aus, ne? Also das Kolostrum ist richtig gelb und sieht aus wie frische Sahne, sag ich mal. Und nach ein paar Wochen, da merkt man dann, wenn die Frau ausläuft, oh Gott, die sieht überhaupt gar nicht mehr so gelb aus. Die ist eher transparent oder fast klar, bläulich. Sie kann in der Tat ganz, ganz verschiedene Farben haben. Woran das liegt, ist nicht wirklich richtig ergründet. Mhm. Es hat eventuell was mit dem Essen zu tun, muss es aber auch nicht. Also es sind oftmals auch ganz andere Gründe, aber da ist von bläulich bis reicht lila oder bis leicht rosa fast alles mit dabei. Heißt aber nicht, dass die Milch dünn ist. Das heißt nur, dass Fett in dieser Lebensphase nicht mehr ganz so wichtig ist für das Kind, sondern dass das eben die anderen Bestandteile sind. Und deswegen ändert sich die Zusammensetzung immer. In der Phase des Kindes wird die Milch vom Körper entsprechend angepasst.
Du hast gesagt, in den Phasen, in den Muttermilchphasen verändert sich das alles so ein bisschen vom Inhalt dann auch her, ne? Genau. Von der Konzentration. Aber hat denn grundsätzlich jede Mama das gleiche Rezept? Also macht jede Mama die gleiche Muttermilch oder variiert das?
Rein theoretisch variiert das ganz, ganz leicht. Da gibt es nur Unterschiede in den Immunglobulinen, ne, weil nicht jede Frau durchgeimpft ist, nicht jede Frau jede Krankheit hatte, aber im Bezug auf Eisen, Vitamine, Mineralstoffe, da ist das sowas von ähnlich, dass man jetzt schwer sagen kann, diese Milch gehört dieser Frau.
Aber ich könnte jetzt auch einfach die Milch von der Nachbarin, wenn die auch gerade Milcheinschuss hat, meiner Tochter geben, oder sagst du, das geht gar nicht?
Also ich sag mal so aus hygienischen Gründen geht das natürlich nicht wirklich, ne? Die sollte schon geprüft sein. Aber es ist auch noch in einigen Regionen dieser Welt tatsächlich ein Beruf, Kinder zu ernähren, wenn Frauen es nicht können. Und das war früher die Amme, die das gemacht hat. Das gab es im Mittelalter schon, wo eine Frau ganz viele Kinder ernährt hat mit ihrer Milch und das eben gut funktioniert hat, weil es eben universal einsetzbar ist, sagen wir es mal so.
Wenn du sagst, dass die Muttermilch so gesund ist und wir vorhin eingangs über Muttermilch im Kaffee sprechen, warum trinke ich denn nicht abgepackt im Tetrapack, ist jetzt Quatsch, aber warum trinke ich nicht mein Leben lang Muttermilch?
Weil der menschliche Körper nicht dafür ausgelegt ist, ein Leben lang gestillt zu werden. Wir brauchen es nicht ein Leben lang. Ne? Also genau deswegen tun wir es ja nicht. Wir haben irgendwann die Kuhmilch als Ersatz gefunden, weil wir es können, weil wir die Kühe haben, weil man festgestellt hat, wenn wir die Kälbchen wegnehmen, haben wir noch ein bisschen Milch für uns übrig. Ne? Per se, ernährungsphysiologisch ist es sinnfrei, das zu machen. Okay, also deswegen, aus rein wirtschaftlichen Gründen, wo soll die ganze Milch herkommen? Also wir sind keine Hochleistungskühe, auch wenn wir es gerne wären.
Okay, also würdest du es schon auch altersabhängig machen, dass es bis zu einem gewissen Alter besonders zur Gesundheit beiträgt, die Muttermilch?
Ja, es ist die Anfangsnahrung eines jeden Säugetieres. Und wenn ich den Menschen nur mal dort in die Reihe mit reinstelle, wo wir hingehören, wir sind Säugetiere, bei keinem anderen Tier wird länger gesäugt, als es notwendig ist. Weil es geht immer auch irgendwann zu Lasten des mütterlichen Körpers. Na, also Milch zu produzieren ist jetzt schon eine gewisse, eine körperliche Leistung. Ne? Es ist ja schon daran zu merken, man verbraucht so ungefähr um die 300 Kilokalorien mehr, um ausreichend Muttermilch zu produzieren. Und wenn man das immer länger macht und immer länger macht, irgendwann fängt an, dass der Körper praktisch sich auch selbst auszehrt. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck, das hat die Natur nicht dazu vorgesehen. Man soll natürlich so lange stillen, wie man möchte, wie das Kind das möchte. Ich finde, das ist eine Sache, diese Entscheidung treffen in der Regel beide, Mutter und Kind. Hm. Aber ein 12-jähriges Kind noch zu stillen, ist doch ein bisschen Quatsch.
Und die Qualität der Muttermilch, die du ja sagst, das ist ja super, super Qualität. Wie wirkt sich denn der Input, sag ich mal, auf den Output aus? Also, was ich oben als Mama trinke, esse, inwieweit beeinflusst das, was ein paar Zentimeter tiefer rauskommt?
Gar nicht so viel. Es ist immer noch ein Mythos zu glauben, wenn du besonders gut isst, hast du besonders gute Muttermilch. Das stimmt nicht. Der Körper nimmt sich rigoros, was er braucht an Bestandteilen, um die Muttermilch zu produzieren. Also ich sage mal so, eine nicht mangelernährte, gesund ernährte, ausgewogen ernährte Frau, da spielt das keine Rolle, was man isst. Da muss man nicht hochkalorisch essen, man sollte ausgewogen und normal gesund essen, normal und gesund reichlich trinken, dass man wirklich die Flüssigkeitsreserven hat für die Muttermilch. Aber dass du die Zusammensetzung zum Beispiel beeinflusst, indem man besonders fettig isst oder so, das stimmt nicht. Das ist mittlerweile in Studien widerlegt. Das ist damit leider nicht möglich.
Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit, sag ich mal, Currywurst, Pommes, Weiß esse, wäre das natürlich für die Qualität wahrscheinlich nicht so
Das
gut, ne?
geht ja ganz genau, das geht ja in Richtung Mangelernährung, dann fehlen mir ja schon irgendwelche Stoffe. Meistens ist es in dem Fall aber so, dass der Körper dann einfach runterregelt und sagt, der Mutter fehlt schon ganz viel und bevor wir aus deren nicht vorhandenen Reserven nichts mehr rauskriegen, wird einfach keine Milch mehr produziert. Das ist mit ein Grund, warum eine Frau eventuell zu wenig Muttermilch hat, weil sie nicht ausreichend bestimmte Nährstoffe zu sich nimmt.
Ach so, okay. Also das ist dann automatisch geregelt vom Körper, so von wegen Stopp, ich brauche die Energie für mich. Wir können
Ja,
jetzt nichts, nichts.
evolutionär ist es wichtiger, die Mutter am Leben zu erhalten, als ein Neugeborenes. Das wäre ohne Mutter nicht überlebensfähig. Und so fies, wie es klingt, eine Mutter kann mehr Kinder bekommen. Na, also das ist einfach, die Natur hat das so vorgesehen. Und oftmals, wenn man selber bei der ganzen Neugeborenenpflege und dem ganzen Wust, was auf einem zukommt, vielleicht dann vergisst, vernünftig zu essen, also wirklich ausgewogen und gesund und frisch zu essen, dann kann es durchaus passieren, dass zu wenig Muttermilch da ist. Oder wenn man, wie du sagst, eben Currywurst und Pommes oder Pizza in sich reinstoppt, da fehlt es an den wichtigsten Vitaminen. In dem Fall sind das die B-Komplexe, die ganz toll wichtig sind, um Muttermilch in ausreichendem Maßen zu produzieren.
Würdest du sagen, dass es sinnvoll wäre, sich einen Essensplan zu machen?
Es ist sinnvoll, sich zum Beispiel vorzukochen, so ein bisschen. Das ist, finde ich, immer eine ganz tolle Idee, wenn man die Möglichkeit hat, einzufrieren, das irgendwie zu lagern. In der Schwangerschaft sich ordentlich was, zumindest für die ersten Tage im Wochenbett vorzukochen, dass man dann sich wirklich aufs Kind konzentrieren kann und was stehen hat. Es ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, sich eine große Kanne Tee morgens zu kochen und immer praktisch stehen zu haben. Vor allem, was immer wichtig ist, das Glas gefüllt zu haben. Na, also man steht eher nicht auf, um sich was zu holen, wenn das Kind gerade im Arm schläft. Aber wenn man es immer gleich stehen hat, dann kommt man auch viel besser auf seine Trinkmenge. Und das gilt für Frühstück, Mittag, Abendbrot und Zwischenmahlzeiten. Lieber immer mal sich was hinstellen, dass man ein bisschen was zum Essen da hat, vorsorgen, ein bisschen planen. Doch das bringt schon sehr, sehr viel.
Ja, oder halt dementsprechend dann Oma und Opa einspannen,
Wenn
komm.
man die Möglichkeit hat, ist das super, schon vorab zu sagen in der Familie, also es wäre toll, wenn ab und zu mal einer was bringt. Und wenn es wirklich, das ist total wertvoll, in den ersten Wochen die Hühnerbrühe um die Ecke gebracht wird oder eine richtig gute Kraftsuppe. Das haben, machen, in China ist das zum Beispiel gang und gäbe. Das hat auch bei uns durch das TCM wieder Einfluss gehabt. Und zwar, dass wirklich eine Kraftsuppe gekocht wird, um Kraft zu geben, weil dort sehr viele Mineralstoffe drinne sind. Das macht man ja auch mit vielen Wurzelgemüse. Da sagt man, da ist die Kraft aus der Erde drinne und die gibt auch die Kraft so ein bisschen in die Brühe ab. Und man ist auf der Seite schon mal auf Nummer sicher, wer 6 Tassen Brühe trinkt, dass man schon mal guten Flüssigkeitsinput hat. Aber die Flüssigkeit hat dann auch noch wirklich in sich.
Man müsste aber auch, weil du ausgewogen gesagt hast, jetzt ist ja vegetarische oder vegane Ernährung ja auch ein immer größeres Thema. Wie ist das mit Müttern, die irgendwie Veganerinnen sind? Sollten die auf irgendwas
Ja.
besonders achten? Müssen die irgendwelche Zusatzmedikamente nehmen oder?
Also Medikamente auf gar keinen Fall. Wichtig ist, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, dass man wirklich belesen ist, dass man sich vorher, wenn man sich überhaupt für diese Ernährungsweise entscheidet, ob jetzt stillend oder nicht, dass man wirklich weiß, welche Nährstoffe sind ganz doll wichtig, welche sind überlebensnotwendig und wo bekomme ich die her. Na, denn gerade was ich ja schon gesagt hatte, die B-Vitamine sind beim Stillen unglaublich wichtig. Die gängigste Quelle ist dafür das Fleisch. Muss aber Fleisch nicht, also die Tiere sind nicht Produzenten der B-Vitamine, sondern das, was die Tiere fressen, gibt das einfach ans Fleisch ab. Und man muss als Veganerin, als Vegetarierin einfach wissen, was muss ich auffüllen, um auf dieselbe Menge zu kommen? Dazu sollte man natürlich wissen, dass zum Beispiel B6 und B12 der Bedarf in Schwangerschaft und Stillzeit das Dreifache von dem normalen Bedarf hat. in dem Falle lohnt es sich zumindest vielleicht auch mal in die Richtung zu gucken, das durch Nahrungsergänzungsmittel zu holen. Das würde ich jetzt aber nicht in die Schublade Medikamente packen.
Ja, okay.
Denn auch da gibt es mittlerweile vegane Alternativen. Das ist, glaube ich, aus Flechten zum größten Teil gemacht. Das ist eine super Sache. Man muss aufs Eiweiß achten. Also sprich wirklich eiweißreiche Gemüse, Hülsenfrüchte und so weiter zu sich zu nehmen. Es gibt aber wirklich sehr, sehr gute Literatur mittlerweile dazu, wo man sich belesen kann, wo Tabellen drinne sind, wo was drinne ist und in welchem Gehalt. Es ist natürlich sehr viel umständlicher, sich da erstmal vorab zu informieren. Aber man überlegt sich das ja nicht einfach so aus Jux und Dallerei, sich so zu ernähren, sondern hat ja einen Grund, das zu tun. Und entsprechend finde ich es heutzutage, wo wir Zugriff auf so viele verschiedene Lebensmittel haben, ist es kein Problem mehr, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren.
Ich glaube aber, dass sich dann viele Mütter irgendwie verrückt machen, weil sie dann irgendwie sagen, von wegen, ich habe mich selbst für diese Lebensweise entschieden, jetzt habe ich dabei ein Wesen, was ich versorgen muss, ich möchte das jetzt nicht irgendwie schädigen, dass es eine Mangelernährung hat. Also ich glaube, dass man da sich vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob verrückt machen, was hast du aus deinen Erfahrungen so mitgenommen, machen sich die Mütter dann verrückt oder haben die ein schlechtes Gewissen oder...
Ich muss sagen, in der Beratung haben wir das jetzt mittlerweile doch schon so, dass es sehr viel häufiger vorkommt, dass Frauen nachfragen, ich ernähre mich jetzt vegetarisch, vegan. Wobei vegetarisch, da kriegt man es natürlich etwas leichter aufgefangen, das Ganze. Ne? Aber gerade bei veganer Ernährung, dass Frauen sich Sorgen machen, ob sie ausreichend genug zu sich nehmen. Und wer sich nicht sicher ist, ob die Ernährung so, wie ich sie jetzt gerade mache, ob das noch in Ordnung ist, der sollte sich auch vielleicht mal beim Ernährungsberater richtig beraten lassen. Also Hebammen machen schon einen ganzen Teil dazu, zu dieser Ernährung. Ich kann ja auch sagen, worauf du achten musst. Aber da ich selber zum Beispiel nicht vegan esse, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, iss mal mehr von diesem oder jenem Gemüse oder Saat und dann hast du das schon gedeckt. Da muss man dann wirklich die Fachleute zu Rate ziehen oder sich eben die Literatur holen. Aber sie werden zum Teil sehr, sehr stark durch die Umwelt halt verunsichert. Na, das sind dann einfach die Familien, die so oder so schon nicht verstehen, warum man sich vegan ernährt und dann, oh Gott, du bist schwanger oder du bist jetzt am Stillen und nun geht das aber mal nicht. Na, und gerade diese Verunsicherung, das ist für die Frauen eine große Last, die eigentlich nicht sein muss.
Hm. Kann ich denn schon die Muttermilch vor Einschuss beeinflussen?
Es gibt Studien, die sagen nein. Es gibt Studien, die sagen ja. Also ich denke mal so, von meinen Erfahrungen her ist das sehr wohl möglich. Das ist schon, ich kann schon in der Schwangerschaft darauf achten, mich genug und richtig gut zu ernähren. Man hat vielleicht auch mal so seinen Jeeper, dem darf man auch mal nachgeben, aber im Groben und Ganzen, dass man da wirklich schon ausgewogen sich ernährt. Denn wie ich schon eingangs gesagt habe, die B-Vitamine sind nicht nur in der Stillzeit dreifach erhöht im Bedarf, auch schon in der Schwangerschaft. Und da muss man dann schon schauen. Oder dass man eben eiweißreich isst, aber auch schon wieder nicht zu viel Eiweiß. Es gibt Angaben von 1 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht der Frau. Da geht man aber nicht vom schwangeren Körpergewicht aus, sondern von dem normalen, was man davor hat. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel in Sachen, ich möchte ausreichend Milch haben und ich trinke zum Beispiel ab der 38. Woche einen milchbildenden Tee, kann man sicherlich ein wenig Einfluss darauf nehmen. Aber man wird deswegen auch nicht anschließend mit 2 Liter Milch dastehen.
Ja. Und wenn ich in der Schwangerschaft oder davor unglaublich viel Spargel esse, wird mein Kind dann auch irgendwann Spargel mögen, weil irgendwie die Reste noch in der Muttermilch drin sind?
Nein, nein, zum Glück nicht. Das wäre ja fürchterlich.
Ja, stell ich mir interessant vor, wenn man das Lieblingsgericht vor der Geburt schon beeinflussen könnte, so ungefähr. Ne?
Ja, kann man aber nicht. Also ja. Ich denke nicht. Ich weiß auch nicht, ob dazu jemand sich mal Gedanken gemacht hat, weil das jetzt nicht so wichtig ist. Ne?
Ja, ja, ja.
Das Einzige, wo man sagen muss, was wirklich Einfluss auf die Muttermilch hat, das ist Knoblauch. Also nicht in dem Sinne, dass Knoblauch bläht, sondern Knoblauch wird über die Haut ausgeschieden und die Milchdrüsen gehören mit dazu und dann schmeckt die Milch ein bisschen nach Tzatziki. Ja.
Jetzt ist es bei manchen Müttern ja auch so, die unglaublich gerne ja stillen, aber vielleicht auch zwischendurch sagen, ach, ich würde jetzt schon gerne ein Glas Wein trinken. Kann man das machen? Ja. Macht man dann eine Milchpause, einen Stopp oder sagst du, also eigentlich geht das nicht?
Also Alkohol, eigentlich geht das nicht. Sollte nicht sein, wollen wir mal so sagen. Es spricht auch nichts dagegen, mal ein Glas Wein zu trinken, aber dann muss man eben direkt davor stillen, beziehungsweise danach abpumpen und vielleicht Muttermilch aus dem Gefrierfach dann stattdessen nehmen. Alkohol ist unterschiedlich schnell im Blut und damit auch in der Muttermilch. Das hängt auch immer so ein bisschen von der eigenen Veranlagung dazu ab. Und ich würde nicht dazu raten. Auf keinen Fall. Bei Kaffee sieht es ein bisschen anders aus. Den darf man sich schon mal zum Frühstück gönnen, wenn man den braucht, um wirklich den Start in den Tag zu kommen. Weil da mittlerweile weiß man, die Studienlage gibt es her, dass die wenigen Spuren, die an Koffein in die Muttermilch übergehen, jetzt nicht die Kinder beeinflussen. Und zumal den Kaffee trinke ich nach dem Stillen und nicht direkt davor.
Aber ja gut, du hast gesagt, jetzt auf keinen Fall das mit dem Alkohol machen. Ich habe es jetzt schon öfter mal im Freundeskreis gehört, dass es getan wurde, dass ein Glas Wein getrunken wurde und dann halt eine Stillpause eingelegt wird. Jetzt frage ich mich ja natürlich, wie lang müsste denn diese Stillpause sein? Also reden wir dann von, ich stille jetzt 5 Stunden nicht, ich stille jetzt 15 Stunden nicht oder 5 Tage? Also wie weit?
Eher Richtung 5 Stunden. Also 5 Tage ist so lange, braucht kein Mensch, um ein Glas Wein wieder loszuwerden. Wie gesagt, inwieweit das wirklich nachwirkt, hängt ein bisschen von einem selber ab. Ja, das ist bei jedem anders und unterschiedlich, der Abbau des Alkohols stattfindet. Wie gesagt, generell gut eine Stillpause einlegen ist das eine. Andersrum vielleicht mal 2 Jahre aufs Weinchen zu verzichten, ist jetzt auch nicht so gravierend. Gibt ja sehr schöne Alternativen dazu, die man sehr wohl auch trinken kann.
Ja. Antibiotika ist ja auch immer noch ein Thema, wenn ich irgendwie Medikamente nehmen muss. Wie mache ich das da dann und stillend?
Also bei Medikamenten, wenn man sich nicht sicher ist, ist das jetzt stillkonform oder nicht, gibt es eine ganz tolle Seite, das ist die embryotox.de Seite. Da kann man so ziemlich jeden Wirkstoff mittlerweile gegenchecken und schauen, inwieweit das aufs Stillen Einfluss nimmt. Wenn ein Antibiotikum verordnet werden muss, muss man natürlich auch von vornherein sagen, halt stopp, ich stille voll. Es muss auch etwas sein, was unproblematisch ist. Das gibt es ja wohl. Es gibt Antibiosen, die man machen kann, wenn man stillt. Es gibt andere Sachen, so Kontrastmitteluntersuchungen zum Beispiel. Da ist zum Teil eine Stillpause drin. Das bestimmt dann, wie lange das sein muss. Das rechnet der Anästhesist aus und sagt einem dann 6 Stunden oder 12 Stunden musst du abpumpen, verwerfen und Reserven vorher abgepumpt haben. Ja? In dem Fall steht einem dann allerdings auch eine Milchpumpe zu.
Bevor die Podcast-Hörer jetzt zwanghaft versuchen zurückzuspulen, sagst du die Internetseite nochmal?
embryotox.de.
Ich schreibe es auch noch in die Beschreibung zum Podcast, dann kann man da direkt draufklicken.
Das ist wirklich eine super wichtige Seite und das ist alles wissenschaftlich gegen kontrolliert. Das ist nicht irgendwo zusammengefummelt, sondern es ist belegt.
Jetzt haben wir, ja, ich will nicht sagen, nur über Theorie gesprochen, aber wir haben vielleicht auch ein paar Problemchen, die so auftreten können, bis jetzt noch nicht so durchgesprochen. Das wird wahrscheinlich auch immer mal wieder Thema bei euch in den Gesprächen sein, beziehungsweise zu wenig Milch, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Wie macht sich das denn grundsätzlich bemerkbar, dass eine Mama zu wenig Milch hat?
Meistens, also muss man dazu sagen, ist das Hauptproblem eher nicht zu wenig, sondern zu viel. Zum Glück. Na, es ist nicht so häufig, dass wirklich zu wenig Milch da ist, sondern dass einfach noch in der Anfangszeit die Zeichen einfach falsch gedeutet werden. An sich ist eigentlich das sicherste Zeichen, wenn das Kind 1,5, 2 Stunden getrunken hat und danach immer noch den Mund aufmacht und sucht und sucht und eben die Brust dann nur noch anschreit, weil nichts mehr kommt. Und natürlich ist immer das Gewicht auch ein Indiz. Na? Wenn ein Kind überhaupt nicht zunimmt, beziehungsweise immer weiter abnimmt, dann ist das schon mal ein sicheres Zeichen, dass mit der Milch was nicht stimmt, dass die Menge wahrscheinlich nicht reicht. Es ist, wie gesagt, es ist Gott sei Dank selten und in der Regel mehr bei Frauen, die wirklich eine schwere Grunderkrankung haben, wo man von vornherein dann schon weiß, da ist so stoffwechselmäßig was nicht in Ordnung. Diabetiker zum Beispiel, auch Schilddrüsenpatienten, da weiß man, dass das auf einen zukommen kann. Es ist aber auch kein Muss. Auch diese Frauen können oftmals sehr gut und sehr erfolgreich lange stillen.
Kann ja auch sein, dass das Baby vielleicht nicht so einen kräftigen Saugreflex hat am Anfang. Das kann ja auch.
Natürlich, auch das. Also gerade in der Anfangszeit ist es eher so, dass die Kinder wirklich noch sich anpassen müssen, ankommen müssen in der Welt. Und da haben viele den Eindruck, ich muss jetzt gefühlt den ganzen Tag stillen. Alle Stunde oder so ist das Kind an der Brust. Das ist aber kein Zeichen, dass zu wenig da ist, sondern oftmals, dass das Kind einfach noch nicht die Kraft hat, um eine Mahlzeit praktisch in einem Ritt zu trinken, sondern immer eine Pause dazwischen braucht. Und wenn es dann so ein Stündchen schlummert, dann ist das eigentlich, ich sag mal, eine Erholungspause für den nächsten Ansatz. Na, das heißt nicht unbedingt zwangsläufig, dass zu wenig Milch da ist. Wenn man sich nicht sicher ist, man kann zum Beispiel in der Apotheke eine Waage einfach mal mieten für 1, 2 Tage und macht eine Stillprobe. Also sprich, vor und nach dem Stillen wird das Kind so, wie es ist, also mit Windel und allem drum und dran gewogen. Und bei der Differenz weiß ich dann, wo man steht. Wenn man das mal so über den ganzen Tag macht, 4, 5 Mal über den Tag verteilt, dann sieht man schon so ungefähr, was trinkt Junior, was ist da und was nicht. Mit einer Pumpe kann man das nicht kontrollieren.
Kann ich denn sonst irgendwie die Milchmenge beeinflussen, also jetzt steigern beispielsweise?
Natürlich, das beste Mittel zum Steigern ist häufig Anlegen. Das ist tatsächlich das, was man in Studien belegen konnte, dass Anlegen wie ein Weltmeister natürlich die viel, viel mehr Reize ans Gehirn weitergibt. Die Reize kommen nur über die Brustwarze und werden ans Gehirn weitergeleitet, dass wirklich ein Mehr kommen kann an Milch. Man kann auch ein bisschen, wie gesagt, mit der Ernährung aufpassen, dass du deine B-Vitamine hast. Wer jetzt generell vegan ist und sich schon denkt, na, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, es ist zu wenig, da dann wirklich einen guten Komplex zu nehmen. Du kannst zum Beispiel mit Hühnerbrühe, hatte ich auch schon gesagt, ist echt super. Es gibt auch ein ganz tolles Rezept für eine Wochenbettbrühe. Kraftsuppen generell sind immer ganz gut, dass du auffüllst. Und ich persönlich finde immer ganz gut, ich habe so eine Mischung für meine Frauen mit Fenchel, Kümmel, Anis und Boxhornkleesamen. Da ist aber ein großer Unterschied zu dem, was man im Teebeutel kaufen kann und zu dem, was man selber machen kann. Also wenn man wirklich es gut meint und seinem Körper was Gutes tun möchte, dann nimmt man die Saaten frisch, wie sie sind, und mörsert die erst vor dem Aufbrühen richtig mal kurz durch, dass das ein bisschen angebrochen ist, und macht das praktisch frisch für jede Tasse. Und auch da kriege ich jetzt keine Massenanleitung. Es gibt keine Studie, na, die belegt, dass wenn du jetzt Boxhornkleesamen trinkst, hast du so und so viel mehr Milch. Das gibt es leider nicht. Es sind so Erfahrungswerte unter den Hebammen, wo wir sagen, also das machen wir seit Jahrhunderten damit und haben eigentlich gute Erfahrungen. Na, letztendlich, wenn es dann immer noch nicht klappt, dann ist eigentlich so der Weg zum Arzt notwendig, wo man dann mal sagt, es muss einen Grund haben und vielleicht ist irgendwo versteckt was, von dem du noch gar nichts weißt.
Andere Extrem wäre ja, wenn man einfach zu viel Milch hat. Das kann ja auch ein Problem werden,
Ja,
ne? Also,
das kann auf jeden Fall ein
wohin
Problem werden.
damit?
Und das ist auch, genau, das ist auch wesentlich häufiger, dass die Frauen einfach übers Ziel hinausschießen. Das ist gerade in den ersten 3 Wochen der Fall. Liegt oftmals daran, dass der Körper wunderbar Milch produziert, die Menge, die das Kind auch braucht, weil das Kind es einfach noch nicht schafft, das zu trinken. Unangenehm, aber auch nicht wirklich so ein großes Problem, denn meistens relativiert sich das danach. Spätestens mit 6 bis 8 Wochen trinkt das Kind diese Menge. Und dann ist dieses Problem eben nicht mehr vorhanden. Ich persönlich bin immer mehr dafür, nicht entgegenzuregeln, sondern erstmal zu schauen, in 6 bis 8 Wochen kommt mein Kind auf einmal damit klar oder nicht, dann kann ich immer noch was machen. Denn habe ich erstmal die Milchmenge reduziert, ist es manchmal nicht so leicht, sie wieder hochzubekommen, wenn sie dann doch nicht reicht. Na? In dem Falle, oftmals hat man das ja, wenn du stillst, dass das auf der anderen Seite ausläuft. Wenn es viel ist, würde ich tatsächlich eine Tasse unterstellen, dass das auch noch nicht mal vergebens ist, sondern noch ein Schwupp fürs Badewasser übrig bleibt, oder halt einfach laufen lassen, solche Sachen ausstreichen, wenn die Brust doll spannt, es lieber vorsichtig auszumassieren, na, bloß nicht zu viel Druck ausüben, das Gewebe wird auch schnell gequetscht und es tut dann erst recht weh. Pumpen wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Wenn man wirklich merkt, es sind ständig immer Knötchen da, sie tun weh und na, das Kind schafft einfach diese Menge nicht. Kann ja bei Frühchen auch so sein, dass die Mama schon mal freudig für Zwillinge produziert und das Frühchen das trotzdem nicht schafft. Da ist an Pumpen so eine gute Möglichkeit, die man dann machen kann.
Aber wenn man zu viel Milch hat, das merkt man auch in der Brust, ne? Also
Oh
ich habe da
ja,
ja.
das passiert nicht, dass man das nicht mitbekommt.
Okay.
Also es ist ein unangenehmes Gefühl. Das kann man auch nicht schönreden. Die Brüste sind richtig fest und hart und prall. Und manche sind auch wirklich berührungsempfindlich in dem Moment. Das A und O ist aber auch wirklich, dass man dann einen guten Still-BH auch trägt in dem Moment, um das Gewebe zu entlasten. Und das hat man eigentlich eher so in den ersten Tagen mit dem Milcheinschuss, weil das auch noch ganz was Ungewohntes ist. Auch wenn die Brustdrüsen das per se von Natur aus können, muss sich die Brust selber daran gewöhnen, so zu arbeiten. Na, und da hat man diesen Initiationseinschuss, wo es einem wahnsinnig viel vorkommt und die Brüste auch richtig fest sind. Und dann streicht man da aus und kommt trotzdem nur 20 Milliliter raus. Na, also zu viel ist, sage ich mal, relativ vom Brustgefühl her.
Ja, kann dann natürlich aber auch, hatte ich auch bei mir im Freundeskreis, zum extremen Milchstau führen. Am Ende hast du eine Brustentzündung, oder? Also das ist ja auch
Ja,
dann
kann
einfach schlimm.
durchaus sein. Manchmal ist das, aber ist es eher so, einen falschen Still-BH gewählt, der irgendwo einschnürt. Oder manche Frauen haben Brustmilchdrüsen bis unter die Achseln. Und das merkst du dann erst dann, wenn die richtig hart und fest sind. Das ist jetzt nicht die Regel, hat nicht jede Frau. Deswegen kommt man auch nicht unbedingt darauf, dass da oben sich auch noch was stauen kann. Oder zum Beispiel, wenn man nicht darauf achtet, öfter mal eine andere Stillposition einzunehmen. Auch das ist hilfreich, denn ein Kind saugt die Milch nicht raus. Das ist an und für sich ein ganz falscher Begriff. Die Kinder melken. Und es wird praktisch der Bereich am besten leer getrunken, wo das Kinn hinzeigt. Und wenn man immer die Wiegeposition hat, hat man immer den äußeren Quadranten, wo es nicht so gut leer getrunken wird. Und das A und O, um sowas entgegenzuwirken, ist, wenn man sich von Anfang an angewöhnt, wirklich vor und nach dem Stillen die Brust abzutasten, dass ich genau weiß, hier habe ich jetzt mal aber ordentlich viel Milch und jetzt lege ich mal so und so an, dann kommt die raus. Oder wenn man das nicht unbedingt mit der Stillposition hinbekommt, vorsichtig beim Stillen bisschen mit ausstreichen, also mit dem Daumen Richtung Brustwarze streichen. Und wenn man von vornherein aufpasst, dass sich nirgendwo ein Knötchen bildet oder beziehungsweise das dann sofort behandelt, hat man in der Regel nicht mit einem Milchstau groß zu tun.
Du hast gerade gesagt, behandeln ist dann, wie sieht die Behandlung dann aus? Mit rausstreichen, Quark,
genau.
Wärme?
Ausstreichen, erst, also an und für sich, die Regel ist, erst wärmen, dann leeren und zum Schluss etwas kühlen. Man sollte es nicht zu extrem kühlen, man will ja nicht alles wegresorbieren, sondern es muss lokal diese eine Stelle, die wehtut, sollte gekühlt werden, weil dort auch das Gewebe etwas angeschwollen ist, auch schmerzen kann und dann ist leichtes Kühlen sehr schmerzlindernd. Manche Frauen sagen, Kühlen hat mir überhaupt nicht gut getan. Die bleiben dann halt einfach beim Wärmen. Da muss man einfach ausprobieren, was das merkt der Körper. Der gibt einem das Signal, was jetzt besser ist. Ne? Und wenn das Kind es einfach nicht schafft, diese Mengen zu bewältigen und die zu trinken, dann hat man die Möglichkeit, immer noch über den Kinderarzt oder über den Gynäkologen sich eine elektrische Pumpe verordnen zu lassen. Und das ist manchmal eine Sache von 2, 3 Tagen, bis sich das wieder hinreguliert, wo man sich ein bisschen Erleichterung damit schaffen kann, dass man zumindest nicht so viel das gestaut hat, dass es sich entzünden kann.
Also wahrscheinlich dann auch nicht zu viel an der Stelle dann rumfummeln, ne?
Genau, also direkt immer ständig drauf rummassieren sollte man auch nicht, weil man dann dieses schon geschädigte Gewebe noch mehr malträtiert, sondern wirklich alles, ich sag mal, zart und sanft machen. Deswegen ist eine gute Wärme eigentlich das A und O. Da kann man zum Beispiel sehr schön Stampfkartoffelwickel machen. Das ist für manche ganz angenehm, macht allerdings viel Arbeit. Meine Lieblingsmethode ist in dem Falle eine Rotlichtlampe. Die ist günstig zu haben und auch ein sehr schönes Allheilmittel für ganz viele Sachen. Aber gerade da hat sie den Vorteil, dass infrarotes Licht auch in die tiefen Gewebeschichten eindringen kann. Und dort eben das erwärmt, wo es hinkommen muss. Wenn man jetzt einen warmen Lappen sich auf die Brust legt, erwärme ich in erster Linie die oberen Hautschichten und nicht unbedingt die Milchdrüsen, die ich erreichen möchte.
Jetzt gehört auch zu einem klassischen Stillproblem oder ist eins der Klassiker, dass das Baby den Nippel nicht gepackt kriegt.
Ja.
Was mache ich dann? Ich hörte da als Stichwort dann das Stillhütchen, was dann zum Einsatz kommt.
Also es kommt drauf an, da muss man wirklich schauen, was ist die Ursache, dass das Kind die Brustwarze nicht greifen kann. Ist die Brustwarze, ist eine Hohlwarze, sprich die stellt sich nach innen ein oder ist es eine Flachwarze? Viele Kinder kommen damit sehr gut klar. Viele Kinder brauchen wirklich den Reiz an den Lippen, bevor sie den Mund weit genug aufmachen. Oder andersrum, nichts am Kind macht den Mund nicht weit genug auf. Dann muss man schauen, ist es eine Blockade? Kann durchaus mal sein, dass es durch geburtsbedingt eine Blockade in der Kiefermuskulatur ist, dass der Mund nicht weit genug auf ist. Oder ein Zungenbändchen ist zu kurz, dass das gemacht werden muss. Das sind so Sachen, die muss man sich tatsächlich angucken und dann entscheiden, was wirklich hilfreich ist. Manchmal kann ein Stillhütchen ein Segen sein. Das will ich gar nicht absprechen, aber es ist nicht immer und nicht die ultimative Lösung.
Ja, vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, das, was wir hier jetzt gerade machen, das kann im Prinzip auch jeder von euch machen. Die Heimatkrankengasse bietet nämlich für ihre Versicherten zusammen mit euch, kinderheldin.de, solche digitalen Hebammenberatungen an. Es gibt auch digitale Stillkurse. Wie muss ich mir diese digitalen Stillkurse denn vorstellen? Sitzt dann da jeder mit seinem Kind vor der Kamera und stillt unter Beobachtung oder wie läuft das?
Nein, oh nein. Also wir haben kleine Videosequenzen fertig gemacht. Das sind ganz kurze Filmchen zu einzelnen Themen wie, was mache ich bei wunden Brustwarzen, was mache ich bei Milchstau. Und das ist wie so ein Paket. Man bekommt diese Videos und du hast dann aber gleichzeitig auch die Beratung durch die Hebamme. Also man schaut sich die Videos an und hast du dazu eine Frage, bucht man einen Chat oder ein Telefon bei uns und bekommst dann noch die zusätzliche Beratung dazu. Na? Ansonsten, also wir machen es mittlerweile auch. Wir haben zum Beispiel auch im Ausland Frauen, deutsche Frauen sitzen, die dann sagen, du, ich weiß überhaupt gar nicht, ist das jetzt richtig oder nicht? Ist der Mund richtig? Sind die Lippen richtig? Mache ich den Griff richtig? Auch kannst du nicht mal gucken. Das machen wir dann mit Videotelefonie.
Okay.
Also ich habe es, fand ich ganz niedlich, habe ich letztes Jahr gehabt, da hat der Papa das Handy gehalten, die Mama hat gestillt und ich habe nur gesagt, mach mal so oder mach mal hier am Kinn ein bisschen, dass der Mund weiter aufgeht. Das funktioniert wunderbar. Es ist wenigstens eine Lösung, das war jetzt auch leider eine Frau, wo es gar keine Hebammenversorgung in diesem Land gibt und sie wirklich ganz alleine da stand und niemand ihr mal Tipps geben konnte und es funktioniert. Ich war selbst überrascht, wie gut das funktioniert. Also wir haben bei uns alles gesichert, das ist datenschutzkonform. Und wenn wir eine Videotelefonie machen, ist das nicht über WhatsApp, sondern innerhalb unseres Programms. Deswegen kann man das nicht buchen, sondern die Hebamme sagt, das ist jetzt was, wo ich gucken muss und entscheidet aus dem Chat heraus, wenn es dich nicht stört, würde ich ganz gerne jetzt lieber eine Videotelefonie machen. Man muss sich wirklich bei manchen Sachen einfach drauf einlassen und es einfach mal ausprobieren.
Alle Infos dazu packe ich euch auch in die Beschreibung hier vom Podcast. Das ganze Angebot ist kostenfrei für Versicherte der Heimatkrankenkasse. Jetzt kommt auch gerade live eine Frage rein von Timo, also mir. Das Baby ist immer unruhig beim Trinken. Was würdest du denn dazu sagen?
Einfach mit Ruhe und Geduld beigehen. Wenn man selber als Mutter dann langsam sagt, oh Gott, da stimmt was nicht oder man macht sich Angst und Sorgen, irgendwas ist nicht in Ordnung oder ich mache was falsch oder das Kind macht was falsch, dann setzt du wirklich ein Kopfkino ein. Und gerade die Unruhe, die man selber hat, die überträgt sich immer aufs Kind. Die Kinder, unsere Kinder sind unsere besten Spiegel. Die spüren das und sie reagieren darauf, wie die Mutter sich fühlt in dem Moment. Und wenn ein Kind wirklich richtig unruhig ist und zappelt und weint, wirklich eine Pause einlegen, kurz mal hochnehmen, erstmal knuddeln und was vorsingen, es beruhigen, alles, was funktioniert in dem Moment, dann machen und dann einfach nochmal von vorne anfangen. Es gibt immer Phasen, wo sowas mal sein kann. Das geht bis hin zum Stillstreik, dass die Brust angemeckert wird. Ne? Sie haben zwar Hunger, sie machen den Mund ganz weit auf und wenn es dann erstmal losgehen soll, dann ist aber auch nicht gut. Zum Beispiel ist so ein Klassiker, wenn die Zähnchen einschießen, wenn die Zahnknospen, so ist ungefähr mit 12 Wochen, wenn die Zahnknospen in den Kiefer einschießen, das ist unangenehm, das juckt und dann mögen die Kinder einfach nicht trinken, obwohl sie Hunger haben und dann ist natürlich dieses Ran und Weg und Ran und Weg immer wieder so ein Thema. Es kann auch sein, dass ein Kind irgendwo eine Blockade hat, auch solche Sachen gibt es, dass irgendwo im Nackenbereich eine Blockade ist, wo es einfach unangenehm ist, so zu liegen, dann auch mal eine andere Stillposition zum Beispiel ausprobieren oder mal zum Osteopathen gehen, solche Sachen einfach
oder,
dann
in dem oder dass machen. Die Umwelt einfach viel interessanter ist.
Das natürlich, ja. Dann hilft natürlich nur dunkel machen, ins Schlafzimmer zurückziehen, Fenster zu. Klar, wenn die Kinder erstmal anfangen mitzukriegen, was rundherum alles so passiert, dann gehen die Augen und der Kopf geht gerne mit. Aber die Brustwarze eben nicht, ne?
Und dann haben wir wieder Schmerzen. Und da sprachen wir ja auch genau. Schon drüber. Also es hat jemand schon erzählt, dass es so starke Schmerzen gab, dass man auf ein Stück Holz beißen musste, weil es so wehgetan hat. Und man sich dann einfach fragt, ob es das wirklich wert ist oder ob man es lieber lässt. Was würdest du sagen?
Es kommt ganz darauf an. Es kommt darauf an, was mit der Brust ist, warum sie so jetzt schmerzt. Es ist im Endeffekt, wenn man die Heilung hinter sich hat, alles danach wieder funktioniert, dann sagt sich jede Mutter, es hat tierisch wehgetan, aber es war auch nur eine Woche. Und ich habe danach aber 9 oder 10 oder 15 Monate problemlos gestillt und dann war es mir das wert. Das ist so ein bisschen, das muss jede Frau für sich selber entscheiden. Also ich bin nicht diejenige, die sowas wertet, wenn eine Frau sagt, mir tut das ständig so weh, ich möchte nicht mehr stillen, dann ist das ihre Entscheidung. Man muss bei solchen Sachen nur halt auch bedenken, es gibt selten ein Zurück, wenn man sich für solche Sachen wie das Abstillen zum Beispiel entscheidet.
Ist natürlich aber auch ein großer Schritt, glaube ich, weil wenn wir jetzt die ganzen Minuten, die wir vorher gesprochen haben und erzählt haben, wie unglaublich gesund diese Muttermilch ist und jetzt sitzt man da als Mutter, hat völlig wunde Brustwarzen und beispielsweise weint auch dabei, weil es einem so weh tut, sich dann zu entscheiden, weiterzumachen, um dem Kind was Gutes zu tun oder zu sagen, ich muss jetzt auf mich achten, ich breche das jetzt hier ab. Das ist, glaube ich, nicht einfach.
Das ist nicht einfach, natürlich nicht. Und man hat ja auch entsprechend mit Kommentaren zum Beispiel zu leben, wenn die sagen, was, du hast nur deswegen aufgehört oder du bist eine schlechte Mutter, was hast du das nicht durchgestanden, Augen zu und durch. Ja, gut. Es ist, ich sag mal so, das ist eine Entscheidung, die man für sich treffen muss. Dann muss man auch einfach sich das Fell wachsen lassen und sagen, das ist mir völlig egal, was du sagst. Es ist mein Kind, meine Brust und mein Körper und da entscheide nur ich alleine. Im Endeffekt, ich sag mal so, wenn man gute Hilfsmittel hat, vielleicht auch eine gute Hebamme an der Seite hat oder eine Stillberaterin, die einem wirklich ganz schnell sehr gute Tipps gibt, dann ist das eine Sache von Tagen. Dann ist das so weit verheilt, dass man eben nicht mehr weint vor Schmerzen. Ne? Oder wenn man dann wirklich rechtzeitig zu einem guten Stillhütchen greift, auch das ist schon mal eine super Hilfe, dass es nicht so weh tut, dass man sagt, ich möchte aufhören.
Aber ist das auch ein großes Thema bei euch, so Versagen, Versagensängste, Druck von außen,
Ja.
man das Gefühl, schlechte Mama zu sein?
Ganz genau. Es gibt ja Frauen, die sagen, also ich möchte stillen, aber ich möchte 6 Monate stillen. Weil danach geht die Arbeit wieder los. Das ist schon so eine Sache, wo diese Frauen tatsächlich angefeindet werden, weil sie ihren Job vor das Kind stellt, was ja natürlich gar nicht der Fall ist, denn sie hat ja 6 Monate gestillt und das ist in dem Falle ja besser als gar nichts und eigentlich eine super Leistung, das so weit hinzubekommen. Aber in unserer Gesellschaft ist das schon, ja, ganz, ich sag mal, so ein bisschen verkehrte Welt. Als ich angefangen habe als Hebamme, das ist auch schon über 20 Jahre her, da war das Stillen noch nicht ganz so, zumindest im Osten der Republik noch nicht ganz so verbreitet. Und da musste man als Frau sich schon eher durchsetzen, dass man stillt. Und jetzt ist es ganz umgekehrt. Jetzt muss man schon sagen, na, ich möchte es eben nicht. Es gibt ja die verschiedensten Gründe, warum man das nicht möchte. Ich persönlich finde, das geht niemandem was an. Na, das ist ja eine sehr intime Frage, was den Körper der Frau betrifft. Und da hat keiner zu diskutieren. Aber gerade dann kommt natürlich auch noch die Familie, dann kommt die Oma, dann kommt die Schwester, dann kommt die beste Freundin und sagt, oh mein Gott, was machst du nur und wieso machst du das nur? Entweder legt man sich tatsächlich was zurecht und sagt, also hör zu, das und das ist. Darüber wird nicht diskutiert, so ist die Sache jetzt und fertig. Also da kann ich nur jedem empfehlen, man muss sich tatsächlich ein dickes Fell wachsen lassen, es kommt auf einen zu und ich muss es ja auch nicht jedem unbedingt immer erzählen. Denn es wird einfach dann so gemacht und manche Sachen werden dann, wenn man gar nicht drüber redet, auch gar nicht hinterfragt. Es gibt ja auch durchaus Situationen, dass die Frau so schwer krank ist, dass sie sehr starke Medikamente nehmen muss und daraufhin nicht mehr stillen kann. Da diskutiert ja auch niemand. Da sagt ja auch jeder, ja gut, da geht ja die Gesundheit der Frau immer vor.
Würdest du denn aber sagen, dass die Fragen sich dazu gehäuft haben, wie gehe ich um mit Stilldruck?
Nee, weil immer mehr Frauen wirklich freiwillig und lange stillen möchten. Es ist eher so, dass viele Frauen eben, wenn es denn doch nicht so klappt, ja, sich selber sagen, ich bin als Mutter schlecht oder ich habe versagt oder mein Körper hat versagt, weil man sich eben nicht erklären kann, warum hat es denn jetzt nicht funktioniert, ne? Meistens ist es so, egal wo man liest, da steht immer eine gesunde Frau, kann immer stillen, hat immer genug Milch und damit geht man natürlich los und sagt, ich bin doch gesund. Wieso kann ich denn jetzt nicht stillen? Warum funktioniert es bei mir nicht? Es hängt schon sehr viel mehr da dran, ne? Das ist richtig. Und manches Mal ist es einfach stressbedingt, kopfbedingt oder es kommt auch durchaus vor, dass eine Frau stillt und stillt, aber eigentlich unterbewusst sich nicht wohl dabei fühlt. Auch das sind oftmals Sachen, wo der Körper schon für sie die Entscheidung trifft und abriegelt und die Milch nicht mehr produziert. Andersrum, ich habe es auch schon erlebt, dass Frauen ein, ich sag mal so, nicht gerade liebevolles Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter hatten. Und immer wenn die Schwiegermutter zu Besuch kam, an dem Wochenende hatten sie keine Milch mehr. Und sie war weg und Montag und alles lief wieder. Also Stillen ist ganz, ganz doll auch Kopfsache. Das ist tatsächlich so. Und manchmal muss man sich einfach auf so ein Abenteuer einlassen und es hinnehmen, wie es kommt. Man kann sein Bestes tun und man kann ganz viel ausprobieren und muss dann im Endeffekt nimmt man das dann auch hin, wie es dann kommt. So fies, wie es manchmal sein kann. Es kommt vor, dass eine Frau nicht stillen kann. Das ist so.
Ja, ich glaube aber, dass es wahrscheinlich, also ich kann ja schlecht mitreden, aber ich glaube es schon, dass es viel mit einer Frau macht, wenn sie sagt, ich habe das nicht
Ja.
hingekriegt.
Man fühlt sich als Mutter, man fühlt sich schlecht, man meint die ganze Zeit seinem Kind nichts Gutes zu tun oder Liebe zu entziehen. Das stimmt nicht. Auch mit der Flasche im Arm und dem Kind auf dem Schoß kann ich mein Kind Liebe geben. Ich habe auch in dem Moment den Augenkontakt. Und das Kind definiert die Liebe der Mutter nicht über die Brust, sondern um alles drumherum. Das Kuscheln abends im Bett, wenn es nicht schlafen kann oder das Rückenkraulen, wenn dann doch mal der Tag unruhig war oder eben, dass man sich einfach nur zurückzieht und mein Buch dem Kind vorliest, dem Baby vorliest. Das sind Sachen, worüber ein Kind merkt, geliebt zu werden, dass es nur mal schreit und man steht Gewehr bei Fuß. Das sind die Sachen, die für die Liebe und für die Bindung wichtig sind. Stillen ist ein Teil davon. Das ist nicht der absolut wichtigste.
Ja, schön gesagt. Noch, wo du gerade schon mit Flasche im Arm sagst, Thema Flaschenkinder zur Einordnung. Ich glaube, damit auch zur Beruhigung aller Mütter, die jetzt irgendwie nicht stillen können, wollen, wie auch immer. Wie groß ist denn der Unterschied zwischen Muttermilch und Pränahrung? Ist das schon drastisch oder sagst du, das
nähert sich immer weiter an? Das ist schon mal Fakt. Es ist von der Nährstoffzusammensetzung, den Vitaminen, den Mineralstoffen, den Eiweißen, ist das schon sehr, sehr ähnlich. So ähnlich, dass man mittlerweile bei Prä sagt, auch die wird ad libitum nach Bedarf gegeben, so viel und so häufig, wie das Kind es möchte. Andersrum sind natürlich die Immunglobuline, die ganzen Abwehrstoffe, die können nicht dort drin sein. Das funktioniert halt einfach nicht. Das ist das, was fehlt. Es sind auch die ganzen, diese Lactobacillen, die man braucht, die sich im Darm ansiedeln müssen, um eine gute Verdauung aufzubauen. Die kommen zum Teil auch aus der Muttermilch. Auch die sind nicht allumfänglich in der Pränahrung drin. Man versucht sein Bestes. Es gibt tatsächlich Firmen, die testen die Frauen wie die Wilden, um vernünftige, gute Bakterienstämme zu finden, die sie dann weiter züchten können und dann irgendwie in die Milch einbringen. Man kann auch mit Probiotika arbeiten. Das ist eine schöne Alternative, um wenigstens in diese Richtung so ein bisschen zu gehen, dass man da vorsorgt, dass das Kind ein gutes Immunsystem hat. Aber per se werden Kinder mit Pränahrung auch groß, stark und kräftig. Aber es ist schon so, dass das Immunsystem ein Ticken besser ist von Stillkindern, auch was die Allergieneigung betrifft. Auch da macht sich das durchaus bemerkbar, wenn Kinder gestillt sind. Aber wie viele Generationen haben wir, die haben nie Muttermilch gesehen und sind auch kräftig und gesunde Erwachsene geworden.
Wir kommen jetzt zu einem Punkt, der dann, glaube ich, auch nicht einfach wird an einem gewissen, in einer gewissen Zeit, nämlich dann, wann ändere ich denn die Ernährung? Also wann höre ich dementsprechend auf mit dem Stillen? Wann gibt es die Beikost? Gibt es da überhaupt, ich denke mal nicht, aber es wird jetzt nicht den richtigen Zeitpunkt geben. Du hast es eingangs, glaube ich, schon mal gesagt, das ist eine Mischung aus beiden, Kind und Mama müssen das irgendwie zusammen entscheiden.
Ja, es gibt Kinder, die sich tatsächlich abstillen, die irgendwann mit 12 Monaten sagen, alles andere, was ich hier habe, das ist gut und
danke
ich muss
und
nicht
tschüss.
Mehr. Genau, genau. Das ist dann so was, das ist ein einschneidendes Erlebnis für jede Mutter, weil es tut ein bisschen weh, weil man was von sich gibt und dann einen Cut hat, dem, wo man selber vielleicht noch nicht so bereit war. Ne? Andersrum gibt es auch viele Frauen, die sagen, ich stille so und so lange, ich lege das jetzt so für mich fest, weil dann muss ich aufhören, dann muss ich arbeiten oder. Das ist immer so, dann ist das auch für sie der richtige Zeitpunkt, ne? Wenn das für sie vom Kopf her, vom Herz her richtig ist, dann aufzuhören. Einen wirklich perfekten Zeitpunkt mit der Beikost anzufangen, ist schwer zu sagen. Also wenn man sich nach den WHO-Richtlinien orientiert, da heißt es, mit um den 6. Lebensmonat mit der Beikost anzufangen. Und wenn ich da ganz langsam anfange mit Mittagsbrei und 4 Wochen später vielleicht den Abendbrei mache, ist das auch eine Form des Abstillens. Das heißt, irgendwann ist das Kind ja völlig auf Beikost umgestellt und braucht gar nicht mehr so viel Muttermilch. Und manche Kinder sind da nur, die brauchen eben das Einschlafstillen und vielleicht noch 1-2 Mal in der Nacht. Und da ist das dann eine Entscheidungssache, wie lange und wie gut das für beide ist. Ob eine Mutter jetzt sagt, ich höre jetzt ganz auf und brauche es nicht mehr und Kind braucht es nicht mehr. Oder wir machen das noch so lange, bis Junior durchschläft und nach dem Armbrutzbrei ins Bett fällt und durchschläft, ne? Was ich definitiv nicht so gut finde, ist, wenn man viel zu früh mit der Beikost anfängt, weil gerade das ist immer so ein gewisses Streitthema auch zwischen Kinderärzten und Hebammen. Wenn man so mit 3,5, 4 Monaten anfängt, das ist definitiv zu früh, weil dann fehlen den Kindern diese Nährstoffe aus der Muttermilch. Kein Brei hat so viele Nährstoffe wie Muttermilch.
Und bei Flaschenkindern dann? Ist es egal?
Ist das dasselbe? Nein, sehe ich genauso. Nein. Auch die sollten auch nicht vor dem 6. Monat anfangen mit Beikost.
Ich würde sagen, es ist der richtige Zeitpunkt, um Danke zu sagen. Danke für all deine Tipps, Silvia Tiet von kinderheldin.de. Alle Infos, die in dieser Folge vorkamen, wo ihr irgendwie eine andere Seite für benutzen müsst und nähere Infos bekommt, packe ich euch in die Beschreibung. Also ne, der Link für die Inhaltsstoffe, Silvia, sag nochmal.
Embryotox.de.
Genau, die digitalen Hebammenstunde bzw. Stillkurse. Das Angebot ist für Versicherte, ich betone es nochmal, der Heimatkrankenkasse kostenfrei. Genauso wie der Klink auf die Instagram-Seite Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ja, wir haben euch diesmal fit gemacht in Sachen Muttermilch, Stillen und Co. Silvia Tiet von kinderheldin.de. Bleibt mir alle gesund, ne?
Alles klar, Dankeschön.